Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und nicht am anderen Ende der Leitung, Hanna Gobrecht, sondern mir gegenüber. Hallo Hanna.
Hallo Yannick und ein Hallo nach da draußen.
Ja, nach da draußen. Was ist da draußen passiert seit der letzten Aufnahme? Wir reden zuallererst, Hanna, glaube ich, einfach mal über das Handfesteste, was so los war, nämlich ein Spiel. Also die Saison ist noch nicht vorbei und es ist auch nicht Club-WM oder so, über die wir reden, sondern einer der größten Erfolge im Jugendbereich sogar, die Borussia seit Ewigkeiten gefeiert hat, nämlich den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft in der U17. Es gab ein 3:1 gegen den FC Bayern und viele haben schon gescherzt, das ist ja auch standesgemäß, das kennt man ja, Gladbach schlägt zu Hause die Bayern, und in dem Fall ging es jetzt nicht nur darum, irgendwie den Rekordmeister zu ärgern, sondern ja, eben dann auch um einen Titel. Und Hanne, wir haben uns das beide angeguckt und ich würde sagen, war dann auch mal eine nette Abwechslung in dem Bereich Spitzenfußball zu sehen. Was heißt auch, vielleicht manche würden sagen, einfach mal Spitzenfußball zu sehen in dem jeweiligen Bereich.
Wer hätte gedacht, dass Gladbach dieses Jahr noch deutscher Meister werden kann? Aber das ist seit Sonntag so. Die U17 hat sich ihr Finale daheim, kann man jetzt nicht sagen.
Zu Hus.
Er spielt, trifft da jetzt am Sonntag auf RB Leipzig, und am Anfang dachte ich so, irgendwie habe ich so den Eindruck, sie haben vielleicht zu viel Respekt oder sind zu nervös, aber dann muss man sagen, vor allem nach dem Rückstand haben sie es ja dann wirklich dann doch sehr gut und sehr reif gespielt.
Und zum dritten Mal in der dritten K.O.-Runde einen Rückstand gedreht. Das ging ja schon sehr dramatisch damals los gegen Hertha im Achtelfinale. Da ging es sogar in die Verlängerung. Dann gegen Hoffenheim sogar einen 1:3 Rückstand gedreht und jetzt eben den 0:1 Rückstand. Das 0:1 fiel auch quasi kurz vor der Pause, das aber noch vor der Pause gedreht und dann gut verteidigt, würde ich sagen, eigentlich über weite Strecken. Und ja, den Deckel nicht drauf gemacht. Die große Chance dazu gab es, Hanna, vielleicht können wir schon mal kurz drauf eingehen, in der, ich glaube, es war auch schon Nachspielzeit, ne, durch einen Handelfmeter oder 90. Minute. Mathieu Ngefag, der Kapitän, ne, der Mannschaft, legte sich den Ball auf den Elfmeterpunkt und machte etwas, macht mich bis jetzt noch ein bisschen fassungslos, es ist gut gegangen, Borussia hat gewonnen, aber er packte den Panenka aus und natürlich scheiterte er.
Ja, da wurde ich kurz an die Szene von Kevin Stöger in Dortmund vor der Halbzeit erinnert, als er da diesen Freistoß so direkt ausführt. Und ich weiß noch, dass ich damals auf der Tribüne sofort gesagt habe, boah, ich wäre so sauer als Trainer und als Mitspieler. Das wäre mir am Sonntag genauso gegangen. Ich fand Mihai Enache nach dem Spiel, der da kurz bei Sky noch im Interview war, der hat es dann auch treffend beschrieben. Er hat gesagt, diese Idee hatte er exklusiv. So kann man es sagen. Und ich finde, er hat dann auch zu Recht Nackenklatscher, sagt man, nach dem Spiel von seinen Mitspielern bekommen. Er ist eigentlich ein sicherer Elfmeterschütze, das muss man ja dazu sagen. Und ich glaube, es war schon Strafe genug. Und ich denke, es wird ihm eine Lehre gewesen sein, dass es einfach vor 6.200 Zuschauern und live im Fernsehen passiert ist.
Ja, das war wirklich eine pädagogische Maßnahme. Ich kann ja mal zumindest so viel private Einblicke geben. Ich war mit meiner kleinen Tochter beim Spiel, die ist gerade 4 Jahre alt geworden und hat dementsprechend ja natürlich qua Lebenserfahrung noch nicht so viele Fußballspiele gesehen und sagte dann wirklich, relativ entsetzt für eine 4-Jährige, Papa, der Torwart musste gar nicht springen. Der hat den Ball einfach gefangen. Und ja, also ich glaube, wenn man schon 4-Jährige entsetzt mit einer Elfmeter-Ausführung, ist alles gesagt. Aber es gab dann noch den natürlich viel umjubelten Treffer zum 3:1, weil Moya, ne? So hat man sich jetzt drauf geeinigt, nicht Moya, sondern Moya,
ja,
hat den Deckel drauf gemacht mit dem Doppelpack. Und ja, Riesenjubel und alle rannten auf dem Platz, feierten den Finaleinzug, und vielleicht ist dieser Name ja auch jetzt die Überleitung für uns, mal so ein bisschen auf diese Mannschaft einzugehen. Wer ist das überhaupt, die jetzt diesen großen Erfolg gefeiert haben? Was sind da für große Talente bei? Ich sag mal so, wir saßen, Carsten und ich, letzte Woche mit Trainer Mihai Enache zum Interview zusammen, und so Jugendtrainer sträuben sich ja immer dann auch konkret Namen zu nennen, aber wir haben diese Mannschaft jetzt ja auch schon ein bisschen beobachtet und da ist wahrscheinlich Moya auch der Erste, den man jetzt schon mal hervorheben könnte.
Ja, der ja, und das ist ja immer das große Pech oder einfach die schlechte Planung der Eltern oder wie auch immer man das betiteln möchte, der ja am 31. Dezember 2008 Geburtstag hat. Und das ist ja durch diese Jahrgangsteilung im Fußball denkbar schlecht, weil er eigentlich seinen Jahrgangsmannschaftskollegen da ja bis zu einem Jahr wirklich voraus sein kann, weil du hast ja im Jugendfußball oft die Situation, dass irgendwie alle von Januar bis März geboren sind, da einen körperlichen Vorteil haben. Aber er hat dann als einer der Jüngsten auf dem Platz am Sonntag ja dem Spiel da eine entscheidende Richtung gegeben mit seinen beiden Toren und den Elfmeter. Den hat er ja auch noch rausgeholt, muss man sagen. Und er hat mir optisch, ne, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da erinnert er so mit seiner Lockenfrisur irgendwie so ein bisschen an Kilian Saug. Von der Position her passt es auch. Und ja, sein Spiel war dann aber auch sehr, sehr reif, kann man glaube ich sagen, erwachsen. Aber auch da muss man ja sofort wieder auf die Bremse drücken. Das war jetzt ein Spiel auf der größeren Bühne. Es sind alles noch so junge Talente, da weiß man nicht, wo es hingeht. Aber Stichwort auch jetzt U17 EM, da gibt es dann ja schon noch andere, die diesen Monat schon bei Deutschland im Fokus standen.
Ja, Moja war nicht dabei, vielleicht so ein bisschen auch aufgrund seines Geburtstags. Ich habe den Eindruck, also habe mir zuletzt dann auch mehr auf Bildern ja gesehen, die schon ein bisschen älter sind und dann oder irgendwie bei Instagram. Und er scheint ein bisschen gewachsen zu sein, so wirkte nicht mehr so klein wie vorher, aber ja, 31.12. ist natürlich echt, da würde man gerne die Uhrzeit mal wissen, oder? Stell dir vor, er ist so 23.57 Uhr geboren und man, da will man doch im Kreis halt sagen, können wir nicht irgendwie 1.1. eintragen, 0 oder 3 oder so, dann wäre jetzt wahrscheinlich das Supertalent seines Jahrgangs, aber er ist eben trotzdem vorne dabei, nur nicht bei der U17 EM, wo 4 Borussen dabei und ich glaube auch 4 Bayern-Spieler, oder? Also es war jetzt auch so ein bisschen das U17-Top-Duell und das beginnt ja im Tor bei Borussia, dass man da sehr gut vertreten ist mit dem in seinem Jahrgang 2008 besten Torhüter Deutschlands, nämlich Marcello Trippel, sogar einer aus der Region hier, ich weiß nicht, ob jetzt genau aus Neuss, aber ne, Ecke Neuss auf jeden Fall, der so glaube ich nicht dadurch besticht, dass er eine Mega-Fähigkeit hat, sondern einfach auch ein wirklich guter Allrounder ist.
Ja, ich möchte mich zu nahe treten. Ich glaube, wenn man googelt, dann kommt da bei transfermarkt.de, dass er 1,87 groß ist. Da fehlt noch einiges, würde ich sogar sagen. Erinnert von der Größe dann eher so an Jan Sommer. Und ja, gehört deutschlandweit schon seit Jahren, muss man sagen, also schon so seit dem U14, U15 Bereich da zu den Top-Torwart-Talenten, war jetzt die Nummer 1 bei der EM, hat sicherlich noch fußballerisch vor allem so ein paar Sachen, die er verbessern muss, aber ja, bringt da einfach ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket mit. Und wer da auch noch bei der U17 EM war Elias Walifat, der Innenverteidiger, und eben den angesprochenen Elfmeterschützen von Sonntag, Mathieu Ngefack.
Ngefack? Ich weiß gar nicht.
Ich habe diesen Monat 4 verschiedene Aussprachen von ihm gehört. Ngefack, ja. Ngufak, Ngefack und noch irgendwas.
Und Mathieu Panenka, ja, das andere. Ja, und Gian Armando Güner ist dann der das vervollständigt, das Quartett, was schon interessant ist, weil er nicht in der Startelf stand am Samstag. Das sagt dann eben auch was über die Qualität aus. Ich glaube auch, diese Mannschaft hat natürlich ohne den Jungs dann da hinten, also hinten mehr in der Kaderhierarchie zu nahe zu treten, schon ihre Qualitäten so auf den Positionen 13 bis 14, so wenn diese beste Elf zusammen ist und man noch zweimal sehr gut wechseln kann, dann ist das schon top. Und man muss ja sagen, Elias Walifat hat ja eigentlich mit dieser Mannschaft fast gar nicht zusammengespielt. Er hatte schon mit den meisten Einsatzminuten in der U19 gehabt als B-Jugendlicher, ist dann jetzt zur K.O.-Runde dazugestoßen. Das passte sehr gut, dass die U19 ausgeschieden ist und man merkt ihm schon an, dass er diese Reife hat und ein Gefak eigentlich auch, außer jetzt bei diesem Elfmeter, wir wollen es nicht zu sehr drauf rumreiten. Ich glaube, der arme Junge hat wahrscheinlich selbst eine schlaflose Nacht anschließend gehabt. Aber es wirkt sehr, sehr ausgewogen. Es spielt ja so Grundformation 4-3-3 mit Achtern, die dann auch sehr offensiv ausgerichtet sind, also Well Moya zum Beispiel. Dann kommt noch ein U17-Nationalspieler hinzu, der aber nicht für Deutschland spielt, sondern für Kroatien, Niko Horvat, im Juli geboren, ist ja dann auch schon ein bisschen weiterhin. Da habe ich mal gehört, man buhlt noch so ein bisschen darum, ob er sich vielleicht für Deutschland entscheidet, obwohl er sogar in Belgien geboren ist. Also da sind alle Nationen irgendwie vertreten. Er hat auch das zweite Tor geschossen am Wochenende. Einer derer, wo dann Trainer Mihai Enache auch mal also den er namentlich erwähnt hat, so hat gesagt bei Moya und Horvath, also da muss man nicht viel Ahnung haben, um zu sehen, dass da großes Talent vorhanden ist. Walifat hat er dann noch genannt, aber er wollte eigentlich auch gerne alle nennen. Finde ich aber auch legitim, weil das schon, das haben wir auch jetzt gegen Bayern gesehen, die ja mit Lennart Kahl wahrscheinlich den 2008er in Deutschland haben, mit Wisdom Mike, ein Ex-Gladbacher, der auch schon für Furore gesorgt hat, der aber so ein bisschen mehr das verkörpert, was viele Top-Talente in dem Altersbereich tun, also sehr übers Dribbling kommt und sich dann natürlich da auszeichnet durch ja eine hohe Aktionsfrequenz, aber man manchmal denkt, ob das im Übergang dann hinhaut, das auch im Profibereich zu schaffen. Und das finde ich bei den Borussen gut, dass sie einmal diese Ausgewogenheit in der Mannschaft haben. Also da gibt es auch nicht einen Top-Torjäger, der alles kurz und klein schießt, und dass sie so auf allen Positionen auch interessante Leute haben. Ich würde jetzt beispielsweise auch interessante Story, einfach Linksverteidiger Artem Muradian, geflüchtet aus der Ukraine, der finde ich so ein gutes Paket verkörpert hinten links. Also ist jetzt nicht so dieser nur offensive Linksverteidiger, nicht so ein verkappter Innenverteidiger. Also der hat mir gut gefallen. Rechts dann Josef Belazin, U17-Nationalspieler Marokkos. Also man kann wirklich viele nennen und das ist wahrscheinlich auch so ein Erfolgsrezept der Mannschaft.
Ja, und lass uns das vielleicht noch einmal ein bisschen noch genauer einordnen. Wir machen jetzt natürlich jetzt hier auch so ein bisschen Name-Dropping, weil wir begleiten ja auch die U17 jetzt und die U19 sowieso immer. Das heißt, das sind auch schon mal so Namen, die mit Sicherheit dann auch in den nächsten ein, zwei Jahren vor allem im U19-Bereich genannt werden. Aber was würde das denn jetzt bedeuten, wenn Gladbach da am Sonntag gegen RB Leipzig tatsächlich den Titel holen würde, Yannick? Es ist ja immer so, gerade im Jugendbereich, da gehen dann die Erwartungen in die Höhe, da wird gesagt, ja, so, jetzt haben sie es ja gezeigt und mit dem Titel untermauert und jetzt müssen sie ja übermorgen Bundesliga spielen, gefühlt.
Ja, genau. Also ich will jetzt nicht sagen, erstmal bedeutet es nichts, aber nichts für dieses Unterfangen. Also es gibt keine Garantien, die sich daraus ableiten lassen. Zuallererst wäre es einfach mal ein Erfolg, natürlich für den Verein, also weil Erfolge immer gut sind und schön und man so einen seit dann 44 Jahren nicht gefeiert hat. Damals in der U17 deutscher Meister, aber ich sage mal, das jetzt zu vergleichen mit heute, ist wirklich schwierig, weil sich so viel gewandelt hat seitdem. Es wäre für die Verantwortlichen mal schön, sagen zu können, ja, sowas können wir auch. Man hat ja immer gesagt, es ist ja auch nicht der Hauptanspruch, das zu schaffen. Und man sieht jetzt dann Beispiel Walifat, dass natürlich auch viel dann zusammenkommt. Okay, der hat ja schon oben gespielt, was wir auch für den richtigen Weg halten. Jetzt passt es aber, dass er wieder zurückgeht in seinen Jahrgang, wo er aber die ganze Saison nicht gewesen ist. Bei der U19 war es ein bisschen andersrum, dass natürlich Niklas Swieder dann schon zu den Profis ging. Gut, er ist dann später ausgefallen, aber er stand ja dann der U19 auch in vielen Spielen gar nicht zur Verfügung. Winsley Boteli, Charles Herrmann ist 2006er, wurde gar nicht mehr eingeplant für diese Mannschaft, als er geholt wurde letztes Jahr. Das ist ja auch der richtige Weg. Deswegen, genau, Garantien lassen sich nicht ableiten. Und wenn wir jetzt davon reden, dass da einige Hochtalentierte sind, dann reden wir davon, dass man den Eindruck hat, da kann es zumindest mal eine Handvoll oder da wird es eine Handvoll in den Profibereich schaffen. Und Profibereich ist ja nun alles ab dritter Liga. Viele zählen die vierte sogar schon mit, aber wir nehmen jetzt mal die ersten drei Ligen. Und dann fände ich es ja schon super für irgendeinen Jungen, wenn er so einen Werdegang wie Julian Nihus einschlägt, der jetzt sich über die dritte, zweite Liga hochgearbeitet hat in die Bundesliga bei Heidenheim. Also wenn es irgendwer so schafft, gar nicht bei Borussia, wäre es ja schon super. Aber ja, dann genau, haben wir trotzdem nicht den Fall, dass dann Trikot im Kabinengang bei Borussia aufgehängt wird.
Genau, und man muss, glaube ich, einfach nochmal sagen, du hast es ja gerade angedeutet, wenn es aus jedem Jahrgang auch nur einer bei Borussia nachhaltig zum Profi schaffen würde, das wäre ja herausragend gut. Das ist aber nun mal nicht die Realität. Und wenn am Ende aus diesem 07er, 08er Jahrgang, also die 07er mit Niklas Swieder, Kilian Saug, zählen ja dazu, wenn am Ende einer da irgendwie bei Borussia mehr als 20 Spiele macht, dann ist schon viel erreicht. Ich schaue mir auch immer gerne, und das habe ich jetzt eben auch nochmal gemacht, so U17 oder U19 Finalspiele aus der Vergangenheit an. Also nur kurzer Schwenk erstmal zu letztem Jahr. Da war das Finale Dortmund gegen Leverkusen. Dortmund hat 3-2 nach Verlängerung gewonnen. Und Gladbach-Fans wird da direkt der Name Fritz Fleck auffallen, der da für Dortmund gespielt hat. Und auch Len Wörsdörfer, die kamen ja dann beide letzten Sommer aus Dortmund. Aber auf beiden Seiten ist da jetzt, also es liegt ja aber auch einfach am Alter, noch niemand dabei, der da jetzt irgendwie nachhaltig im Profifußball auf sich aufmerksam gemacht hat. Bei Leverkusen zum Beispiel Artem Stepanov dabei, der Stürmer, der war, glaube ich, mittlerweile schon mal.
Wird er nicht verliehen nach Nürnberg oder soll verliehen werden oder so? Das stand im Raum. Ja, aber ich weiß nicht, jetzt haben sie ja Tilalovic geholt.
Ja, das, aber doch, das kann man hier, da steht wechselt, warte, er wechselt nach Nürnberg. Ja. Ja, also per Laie. Ja. So, beim Urlaub, das habe ich.
Ja, ich auch. Nein, aber das war schon irgendwann. Ich glaube, das war so früh eingetütet, dass man das schon gar nicht in der Transferzeit verbucht hat.
Ja, aber das ist so, da werden gerade so bei dem einen oder anderen dann vielleicht die ersten Schritte in der dritten Liga oder mal im Profikader oder dann jetzt eben über eine Laie gegangen. Und 2019 im Finale standen sich Dortmund Köln gegenüber und das ist ja dann jetzt so ein bisschen, das ist jetzt 6 Jahre her. Das ist dann vielleicht ein bisschen aussagekräftiger. Da hatte man gut auf Dortmunder Seite jemanden dabei wie Mokoko und auch Knauf. Die kennt man jetzt natürlich. Und bei Köln unter anderem Florian Würz.
Kennt man auch.
Und Jan Thielmann dabei. Und jetzt kommt noch ein Funfact auf der Bank. Jens Kastrop.
Ja, okay, den kennt man jetzt auch.
Also in Gladbach kennt man jetzt zumindest auch. Also da haben es dann ein paar nachhaltig geschafft, aber eben von diesen 22 Leuten, die da dann damals auf dem Feld standen, eben
ich fand das auch noch interessant. Nicht. Christoph Kramer hat bei Copa TS letzte Woche erzählt von seinem, war es auch U19-Finale, ich glaube ja, stand er mal mit Leverkusen gegen Hansa Rostock. Und aus der Leverkusener Mannschaft waren eigentlich jetzt nur Kramer und Pierre-Michel Lasogga so ganz Prominente. Und bei Rostock denkt man ja, okay, wenn so ein kleinerer Verein, der damals nicht Bundesliga war, das schafft, dann werden die ja mega davon profitiert haben. Aber Tom Weiland oder Nils Quaschner, das sind dann so Spieler, die wirklich auch nur im so Zweitliga, vielleicht gerade mal Erstliga-Kontext auftauchen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ein goldener Jahrgang bei einem kleineren Verein dem die Zukunft sichert, in allen Belangen, finanziell und sportlich. Deswegen muss man da wirklich immer vorsichtig sein. Aber sag mal, in der Kombi mit dem 2007er Jahrgang ist das jetzt schon besonders bei Borussia. Also die Benchmark ist ja ein bisschen die Zeit eben mit Ter Stegen, Janschke, Hermann, Korb, wo dann wirklich auch mal 4 Stammspieler aus der eigenen Jugend kamen, die binnen 2 Jahren geboren wurden, 90 bis 92. Das war schon sehr besonders. Und wenn man überhaupt mal permanent 3 Eigengewächse so im Kader hat, die auch immer spielen, ist das schon echt gut. Freiburg ist ja auch ein Club, der das wirklich lange gut hinbekommen hat mit diesem Übergang. Aber Stichwort Leipzig, Finalgegner am nächsten Wochenende. Das ist ja das genaue Gegenteil, da hat es ja im Prinzip so richtig noch nie jemand geschafft. Aber ist auch ein junger Verein.
Ja, genau. Vielleicht kurz für euch zur Info, falls ihr es noch nicht auf dem Schirm habt, das Spiel am kommenden Sonntag ist nicht um 11, sondern um 13 Uhr wieder im Borussia-Park. Und ja, Jannik, ich habe schon die Erwartung, 6.200 Zuschauer, das war auf jeden Fall ordentlich, aber es war auch Pfingsten, es war 11 Uhr, das Wetter hat nicht so mitgespielt. Ich erwarte jetzt schon, dass die Zahl geknackt wird.
Ja, also das ist ja, also ne, das ist ja nicht unser Anspruch und es kann uns erstmal egal sein, aber man würde sich auch schon denken, dass die Spieler das verdient hätten und dass es eine schöne Kulisse hergibt. Ich weiß gar nicht, letztens im 19-Finale Leverkusen-Köln, da war es ja ziemlich voll, ne? Ich weiß gar nicht, also gefühlt war es relativ voll, das war ja im Leverkusener Stadion, wobei das ja dann auch Derby war und sicherlich viele Kölner vor Ort waren, aber kann mich auch an Dortmund-Finals erinnern, die dann im Westfalenstadion waren oder Halbfinals. Gab es nicht mal dieses, war das dieses Weigel-Weitschusstor oder das Neuhaus?
Neuhaus,
ne? Gegen 1860.
Ja.
Ja. Neuhaus wird vielleicht auch noch später fallen, der Name, aber nicht mehr im Jugendkontext in diesem Podcast. Ja, aber es ist einfach spannend. Also wir finden es ja auch einfach spannend, weil man natürlich so Fantasien entwickelt und jetzt denkt, oh, jetzt beobachtet man Spieler schon relativ lange. Ich kann mich daran erinnern, vor 3 Jahren haben wir der U15 mal einen Text gewidmet und das war dann eben der 2007er Jahrgang mit Saug, Swieder und dann fielen da auch die ersten Namen. Wir haben auch da mal letztens nachgeguckt, irgendein Name fiel da. Ich weiß nicht, ob es sogar der Kapitän war, der ist gar nicht mehr da. So, kann es dann auch gehen, wo man denkt, okay, ja, wenn du in der U15 Kapitän und Leistungsträger bist, dann bist du auf einem guten Weg. Nee, muss es auch nicht heißen. Und deren Trainer war eben auch schon Mihai Enache, den es jetzt auch zu beobachten gilt. Auch ein Eigengewächs im Prinzip Borussias, als Trainer ist schon 44, auch die ganze Zeit im Jugendbereich gearbeitet, ist mit, ich glaube, 11 Jahren, hat er gesagt, aus Rumänien nach Deutschland gekommen, in den Kreis Viersen, also auch ein Local-Talent im Prinzip. Ja, und man weiß ja nicht, was da noch auch passiert, ne? Also es ist relativ ruhig gewesen um Oliver Kirch und Eugen Polanski, aber sobald es in der U19 und U23 auf der Trainerposition Abgänge gäbe, wäre er nachher natürlich auch ein Kandidat, um dann hochzurücken. Er hat auch gesagt, er plant die Pro-Lizenz noch zu machen. Und man hat ja an einem Beispiel Horst Steffen gesehen, der früher mal Trainer in Gladbachs Jugend war, der jetzt mit 56 in der Bundesliga angekommen ist. Also es gibt auch unter den Trainern wirklich Spätstarter und Mihai Nache wirkte da sehr ambitioniert, aber gleichzeitig auch sehr aufgeräumt. Das ist ja in der Regel eine gute Kombi, wenn man große Ziele hat. Mal schauen, wo ja sein Weg noch hingeht. Und für ihn wäre es natürlich auch so ein Ding, der Meistermacher Borussias zu sein. Der erste seit 81, ich weiß ehrlich gesagt jetzt leider nicht aus dem Kopf, wer damals Trainer war.
Das kann ich dir auch nicht sagen. Das war auch noch weit vor meiner Geburt. Ja, und so ein Titel ist dann natürlich was bleibt. Und ja, ihr werdet es ja gemerkt haben, anhand dessen, was wir eben gesagt haben, man muss es sagen, es schwingt immer so ein bisschen Traurigkeit mit. Aber Yannick, viele dieser Spieler werden am Sonntag oder am Sonntagabend das größte Spiel ihrer Karriere gemacht haben. Das ist dann halt auch einfach die Wahrheit.
Ja, und weil es ja nicht anders geht und dieser Jahrgang aufrückt in die U19 und es da ja die 2007er gibt, werden ja ganz viele einfach auch ihr letztes Spiel machen oder auch nicht machen. Also von denen, die wahrscheinlich auf der Bank sitzen oder gar nicht im Kader stehen, die wissen vielleicht sogar jetzt auch schon, dass ihr Weg bei Borussia endet. Nach teilweise sehr vielen Jahren, muss man auch sagen, da sind wirklich einige dabei, die anscheinend schon seit der U9 auch bei Borussia sind. Nicht so eine zusammengekaufte Mannschaft, das kann man auf keinen Fall sagen, auch nicht so zusammengeholt. Also Moja, Ngefag, Trippel, meine ich, die sind alle auch schon sehr lange dabei, wobei mich das jetzt immer ein bisschen bestürzt, wenn ich dann sehe, ja okay, die sind ja 2016 da, gefühlt denkt man, wenn die ewig da sind, müssen sie ja 2009 da sein, aber geht natürlich nicht, wenn sie erst 2008 geboren wurden. Hast du noch was zu sagen zur Jugend? Sonst würde ich das Stichwort was bleibt weiterführen zu wer bleibt und dann sind wir vielleicht in der Gegenwart bei den Profis angekommen.
Und damit dann auch bei jemandem, der auch schon länger im Verein war, Gladbach aber jetzt Richtung Salzburg verlassen hat. Stevie Leiner, der, das ist total verrückt, jetzt bei der Club-WM gegen Real Madrid spielt. Und hättest du mir gesagt, dass Stevie Leiner nochmal gegen Real spielen darf, hätte ich gesagt, nee, das glaube ich jetzt nicht.
Ja, vor allem hat er es ja auch schon für Borussia. Und das ist wirklich verrückt. Ja, die Wege trennen sich. Damit sind jetzt alle weg, die damals in diesem wirklich wegweisenden Sommer 2019 gekommen sind. Embolo, Thuram, Benzebaini und Leiner im Sommer, in dem Borussia das meiste Geld ihrer Vereinsgeschichte ausgegeben hat. Max Grün müssen wir noch nennen, Proforma, ne? Der war auch in dem der dritte Torwart. Wobei dessen Name zuletzt auch mal fiel, weil es immer darum geht, Borussia muss jetzt ja auf der Torwartposition wahrscheinlich einen wie Max Grün damals verpflichten. Ja, wobei ein bisschen einsatzfähiger wahrscheinlich, der war ja, hat ja auch nie gespielt für Borussias Profis, aber nicht ablenken mit Max Grün, also Stevie Leiner ist weg und Hanna, wir waren uns relativ schnell einig, jetzt ist ja das große Schlagwort dieser Tage die Dominosteine, die fallen oder die nicht fallen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen über Dominosteine reden, jetzt.
magst du diese Schoko-Dominosteine?
Nee, ich bin nicht so Gelee-Freund. Marzipan ja, das andere ist Lebkuchen, ne? Muss sagen, vielleicht habe ich manchmal Tendenzen, das so schichtmäßig abzubeißen.
Na, okay. Na gut.
Ich bin aber gar die kein... fallen ja auch nicht.
Die fallen nicht, doch die fallen in den Mund.
Ja, und dann in den Magen und dann bereut man's. Aber wir reden ja über diese schwarzen Steine mit weißen Pünktchen drauf. Das ist auch so ein Spiel, das nie so gespielt wird, wie man es eigentlich spielt, ne? Sondern ich muss.
Du hast eine vierjährige Tochter.
Ja, nee, Domino wird nicht gespielt. Und man kennt es eher vom Domino Day, weiß ich noch, RTL, große Veranstaltung, wenn dann millionenfach Steine aufgebaut werden und fallen. Wäre gut für Borussia, wenn, sag ich mal, einer fällt und dann so 10 umfallen, aber so leicht ist es nicht. Stevie Leiner ist jetzt umgefallen, aber ich würde sagen, hinter dem stand gar kein Stein.
Nee, weil er Borussia einfach kein Geld einbringt, muss man sagen. Und damit kann Borussia weiter nicht auf dem Transfermarkt handeln. Das ist ja ein bisschen so wie das Kind, das auf dem Bolzplatz am Rand sitzt, mit den Großen nicht mitspielen darf und ja, guckt, wie alles passiert und dann irgendwann mal darf, wenn es vielleicht für manche Pläne, die Borussia jetzt gerne umsetzen würde, und das weiß man ja, dass das hinter den Kulissen dann tatsächlich immer so ist. Es wird nach außen immer gesagt, wir sind vorbereitet, aber wir wissen ja auch, dass es tatsächlich so ist, da ist dann schon klar, okay, wenn Spieler XY geht, dann sind wir uns mit dem einig, der Spieler würde auch gerne kommen, aber das kann eben erst vollzogen werden, wenn der Spieler weg ist, wenn also der erste Dominostein gefallen ist, wenn Geld da ist. Und je weiter sich das hinauszögert, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass er dann doch nochmal ein anderer Verein reingrätscht, weil natürlich Spieler, auch mit Blick auf die Vorbereitungen, die Anfang Juli starten, dann auch gerne schnell Gewissheit haben und bei ihrem neuen Verein möglichst dann auch eben ab dem ersten Trainingstag da sind. Und wenn du mich jetzt fragst, wie viele neue Spieler neben Kevin Dix und Jens Kastrop sehen wir denn da am 6. Juli, wenn es wieder losgeht? Da würde ich jetzt sagen, nicht so viele. Also wenn es gut läuft, 2.
Also da würde ich schon sagen, wäre ich eher überrascht. Und Dix hat, glaube ich, wahrscheinlich noch Urlaub, oder? Wenn er jetzt Länderspiele spielt und Kastrop kommt so aus der Verletzung. Vielleicht sehen wir also de facto gar keinen. Wir sehen aber zumindest mal einen weniger. Denn man muss ja sagen, Borussias Kader ist auch einfach echt groß. Und da muss man jetzt nicht mal jedes Talent, das man so reinschnuppert, mitrechnen. Das sind sehr viele Spieler, mehr als Gerardo Seoane dann auch im Training haben will. Das heißt, es ist allein deshalb wichtig, dass Leiner jetzt gegangen ist, weil man ihn auch erstmal backuppen kann mit Dix und Kastrop, interessanterweise. So, vielleicht ist da doch dann mal was zusammengekommen, was zusammenkommen sollte. Aber ja, also die, was Borussia jetzt bekommen hat, geht ja so die Mutmaßung zwischen 0 und 1 Million. Ich will jetzt bei so Summen nicht sagen, dass es egal ist, aber es ist auf jeden Fall dahingehend egal, dass es einfach nichts auslöst, was jetzt die genaue Summe ist. Das hast du ja gerade gesagt. Also daraus leitet jetzt sich nicht ab, dass Borussia irgendwen holen kann, denn man muss nochmal so klar sagen, alles, was vermittelt wird und was wir hören, lautet, nee, solange da nicht richtig Geld reinkommt, wird und kann Borussia keinen Spieler holen. Vielleicht könnte sie jemanden ausleihen, aber sie könnte selbst, so nehmen wir das wahr, nicht einfach mal jetzt sagen, wir holen irgendwen, der 2 Millionen Ablöse kostet. Also wenn sie das jetzt tun, bevor was passiert ist, dann bin ich wirklich überrascht, weil alles, was man hört und wahrnimmt, geht in die andere Richtung.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, vielleicht können wir darüber kurz noch sprechen, inwiefern da der letzte Sommer negativ eine Lehre war, weil wir ja an der Bilanz, und das haben wir ja, ich glaube, wir haben auch den Podcast nach der Mitgliederversammlung aufgenommen, da haben wir drüber gesprochen, in der Bilanz war eindeutig zu sehen, dass sie, also es gab ja einen Verlust von 2 Millionen und ohne diese 18 Millionen für Manu Kone hätte Borussia 20 Millionen Verlust gemacht. Und ihr erinnert euch, es war der letzte Tag der Transferperiode. Also man muss sich nur man muss sich nur mal vorstellen, was da hätte alles noch schief laufen können. Und ich glaube, das muss man so sagen, das war einfach arschknapp. Und deswegen glaube ich nicht, dass Borussia jetzt, ich würde mir Mut wünschen auf dem Transfermarkt, weil sie es auch einfach brauchen. Aber ich glaube, dass ihnen das auch nochmal gezeigt hat und eine Warnung war, dass man jetzt bei den Transfers, und man ist mit Dix und Kastrop ja schon in Vorleistung gegangen, dass man jetzt nicht sagen würde, ah, da ist Spieler X, der kostet uns 6 Millionen, den hätten wir gerne, den holen wir mal, bevor wir jemanden verkaufen. Ich glaube, das wird nicht passieren, auch wenn es vielleicht im Nachhinein besser wäre.
Könnte aufgehen, aber wenn man schon in der Lage ist, bei der Verkündung der Zahlen im Frühjahr zu betonen, dass irgendwie ein Heimspiel im Januar war, das eigentlich sonst im Dezember gewesen wäre und das schon maßgeblich war für, also ne, es wurde ja betont, also, dass dieses Bayern-Spiel halt erst im Jahr 2025 stattgefunden hat und man dementsprechend dieses Geld nicht in der Bilanz für 24 drin hatte, da kann man da viel draus ablesen. Und ja, dass dieses, sag ich mal, wie soll man es nennen, Kleindienst-Kone-Wagnis, so richtig wird man es wahrscheinlich nie rausfinden, wie da auch die Gespräche intern gelaufen sind im Juni letztes Jahr, wie die Fronten da verhärtet waren. Naja, zwischen wem kann man sich schon ausmalen. Das ist natürlich Roland Wirkus als Sportchef gerne eher manchmal ein bisschen mehr Risiko hätte, weil er so nah dran ist und weiß, okay, wenn wir jetzt nicht reagieren, ist der und der weg. So wäre es ja bei Kleindienst auch gewesen. Also da gab es ja dann auch Ausstiegsklauseln und die gibt es auch bei anderen Spielern, die auslaufen und dann ändert sich die Lage wieder. Aber auch wenn man dann vielleicht Wege gefunden hätte, dieses Minus noch ein bisschen zu drücken, es wäre ja riesig gewesen, es hätte richtig ins Kontor geschlagen, es ist aufgegangen, aber das ist auch meine Wahrnehmung, wenn man da mit Verantwortlichen drüber redet, ich will nicht sagen, haben noch Schweißperlen auf der Stirn, aber da ist schon eine gewisse Erleichterung im Nachhinein noch da, dass das gut gegangen ist, dass sich das auch gelohnt hat natürlich bei Kleindienst, aber wenn jetzt Roland Wirkus in der Aachener Zeitung nochmal betont, wir sind keine Hasardeure, dann ja, würde ich da auch einschließen, dass das Transfers betrifft im Bereich von jetzt, ich habe jetzt gerade 2 Millionen Ablöse gesagt, weil das damals war es Chiaro Dia, weil jetzt so ein Clemens Riedel von Darmstadt in dem Bereich gehandelt wird, auch ein Innenverteidiger. Und man muss ja auch bei allem betonen, was jetzt Borussia machen könnte. Du kannst ja, wenn du jetzt noch nicht Itakura verkauft hast und de facto 5 Innenverteidiger unter Vertrag hast, kannst du nicht noch einen 6. kaufen. Das geht einfach nicht, weil du doch nicht weißt. Geht das mit Itakura durch? Ja, wahrscheinlich. Dann hast du immer noch 5, wenn du jetzt den Mr. X holst. Und dann hast du aber immer noch einen Marvin Friedrich, der eigentlich A von der Payroll muss, der dir ein bisschen Ablöse bringen muss und naja, der einfach ein Spieler sein muss, der nicht mehr da ist fürs Kadergefüge, Trainingsgefüge. Also man wäre dann irgendwann, wenn man jetzt erstmal einkauft, selbst wenn man sich das Risiko erlauben könnte, ist man ja kurz vor Trainingsgruppe 2, dass man da Spieler irgendwie parallel trainieren lassen muss, weil es einfach viel zu viele werden. Also es geht, weiß ich nicht, in keiner Richtung wirtschaftlich, mannschaftspsychologisch, es geht in keiner Richtung auf. Und deswegen sei euch gesagt, bei jedem Gerücht, das jetzt so heiß vermittelt wird, dass irgendwer kurz vorm Wechsel steht, seid einfach skeptisch, lasst euch nicht bekloppt machen. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Und auch wenn es schwerfällt, alle tief durchatmen.
Ja, und ich habe mir auch noch mal so ein bisschen vor Augen geführt, wie verheerend diese Situation oder diese Handlungsunfähigkeit, die wir dann auch oft betonen, für Borussia ist, weil man muss sich mal überlegen, wie viele Schritte der Verein mittlerweile davon entfernt ist, so einen Transfer, und das ist ja rückblickend eigentlich auch schon fast Wahnsinn, wie dein Namensvetter, Jannik Vestergaard, oder wie man, ich glaube, da drüben sagt, in Dänemark Jannik Vestergaard, der 2018 einfach 25 Millionen Euro gebracht hat, die, und deswegen ist es nämlich jetzt nicht mit einem geplatzten Kleindiensttransfer vergleichbar, die Gladbach nehmen konnte, um an anderer Stelle einzukaufen. Bei Kleindienst wäre jetzt das Szenario gewesen, er ist weg und du musst dir erstmal Gedanken machen, wie du dieses Geld investierst, um diese Tore irgendwie aufzufangen. Und bei Vestergaard war es ja so, dass sie damit dann Alassane Plea verpflichten konnten. Und man dachte sich so sportlich, ja, okay, gut, schade, weil solider Innenverteidiger, aber auch so 25 Millionen, gib mal her. Und als Verein fahren wir den dann noch persönlich auf die Insel, gar kein Problem.
Ja, dieses Volumen fehlt. Das sieht man auch einfach daran, was Borussia eingenommen hat auf den Transfermarkt. Ich habe da mal geguckt, seit 2020, Ausbruch der Pandemie, hat man einfach 99 Millionen umgesetzt auf dem Transfermarkt, und von den Bundesligisten abgelaufenen Saison hatten nur Heidenheim, Bochum, St. Pauli und Kiel weniger in dem Zeitraum. Und da reden wir gar nicht vom Gewinn und Verlust. Das ist zum Beispiel in der Wirkungszeit in den 3 Jahren ausgeglichen. Aber das ist ja so ein bisschen wie, wenn man sagt, okay, Borussia hat Werte geschaffen bei transfermarkt.de, in Klammern, aber das sollte man wirklich nicht kleinreden, wie viel sich davon ablesen lässt. Aber andere haben halt Werte geschafft im Sinne von, der Wert der Mannschaft hat sich fast verdoppelt, wie bei Mainz oder so. Und das hat Borussia eben gar nicht, weil auf jede Steigerung kommt irgendein Verlust. Man stagniert im Prinzip dahingehend. Klar, man hat auf dem Transfermarkt keine Verluste gemacht, aber alles stagniert ja so, ne? Also das kannst du ja auch die Umsätze angucken. Das ist ja gut, dass man jetzt diese fast 200 Millionen irgendwie über 2 Jahre wieder gemacht hat nach dem großen Corona-Loch, aber die anderen wachsen halt. Das siehst du auch enorm, irgendwie so der 12., 13., 14. der Umsatzrangliste, die sind alle näher rangerückt, während Borussia da so voll nicht vorankommt. Und das gilt in so vielen Bereichen, und das ist so, glaube ich, die große Überschrift oder die große Erklärung, wenn man sich fragt, wie ist man denn in diese Situation gekommen? Und ich finde, da muss man gar nicht groß nur immer auf Corona rumreiten, weil es per se hatten es ja alle. Das ist ja wirklich etwas, was niemand nicht hatte.
Sie hatten es buchstäblich alle.
Ja, genau. Genau die allermeisten. Das ist für mich aber so nicht die globalste aller Erklärungen, weil natürlich ein Brandbeschleuniger war, dass man genau in der Zeit natürlich aufgehört hat, große Verkäufe zu tätigen, zu realisieren. Das ist jetzt dann nicht mehr Wirkus Schuld. Ja, okay. Aber natürlich leidet der Verein immer noch enorm darauf runter. Ich glaube, das wird auch eine Weile dauern, dass man darauf rumreitet, dass man Thuram, wenn sie bei Ini ablösefrei verloren hat, Ginter, dass man für Zakaria wenig bekommen hat. Das sind einfach die Summen, die es gewesen wären, um all das zu steigern. Den Umsatz in den Jahren, die Transfererlöse, Ausgaben, Gewinn, was auch immer, alles hätte wachsen können. Und das ist eingebrochen und da leidet der Verein enorm drunter. Und deswegen hat man jetzt diese Situation, wie man sie hat. Plus natürlich von den Sachen, die man machen konnte, in der Zeit auch unter Wirkus, gab es einfach sehr hohe Ausgaben auf dem Transfermarkt, auch wo der Ertrag sehr gering war. Ngumu, Chwanchara, 18 Millionen Euro Ablöse, Weigel nehme ich auch mit rein, gerade mit diesem Riesenvertrag, 7 Millionen Euro. Das kann Borussia sich einfach nicht erlauben, in dem Bereich fürs teure Geld so eine Erfolgsquote zu haben, dann ist ein Honorar natürlich super und ein Client jetzt auch. Aber ja, das geht einfach nicht.
Ja, und dann kommt ja auch nochmal an top, aber auch da, mir ist bewusst, dass ein Manager, ein Verein nicht immer 100% gute Entscheidungen treffen kann, um Gottes Willen, aber auch diese strategisch falschen Entscheidungen mit der Christoph-Kramer-Verlängerung, die den Verein dann ja am Ende auch 2,5 bis 3 Millionen Euro gekostet hat, um ihn abzufinden, mit Florian Neuhaus, der nochmal einen Riesenvertrag bekommen hat, muss man jetzt auch sagen, Florian Neuhaus gehört für mich jetzt auch, ich weiß, es ist ein böses Wort, aber es ist einfach eine Kaderleiche. Stevie Leiner war auch eine Kaderleiche. Du hast Thomas Tschwanscherer angesprochen. Der ist auf dem besten Weg dahin. Nathan Gumo nach seiner tragischen Verletzung weiß man auch nicht, wie der zurückkommt. Das war ja gerade so der Zeitpunkt, wo man dachte, okay, vielleicht kann er doch noch irgendwie durchstarten. Aber das sind einfach Spieler, die zum Teil mit auch Julian Weigel mit 5 Jahresverträgen ausgestattet wurden. Und das tut Borussia richtig weh. Und das wird den Verein auch noch ein paar Jahre begleiten, dass man Spieler im Kader hat, die Geld kosten, aber deren sportliche Leistung überhaupt nicht mehr mit dem zusammenpasst, was der Verein da jedes Jahr an sie zahlen muss.
Vielleicht, wenn wir dieses ganze Bild gerade skizzieren, muss man auch sagen, ist der Erfolg von Borussia sogar, dass sie nicht richtig abgestürzt sind, weil das, also es ist halt so viel falsch gelaufen und so viel Geld verbrannt worden oder auch Geld natürlich dann nicht eingenommen worden, was hätte eingenommen werden können, dass man sich denken muss, boah, okay, das hätte sogar noch deutlich schlimmer enden können jetzt. Vielleicht hat man sogar sich konsolidiert in einem Bereich, in dem man es dann schafft, letzte Saison gar nicht unten reinzurutschen. Aber mit Neuhaus und so, da landen wir dann auch beim Thema, bei 2 Themen landen wir. Das erste ist, dass man dauernd in so einem Dilemma steckt, nämlich 2023, Sioane kommt und kann eigentlich nichts mit Neuhaus anfangen. Neuhaus Vertrag läuft aber 24 aus und naja, man kann sich jetzt entscheiden, man verlängert mit einem Spieler, der eigentlich gar nicht reinpasst, oder man hat das nächste große Thema, oh, der nächste geht ablösefrei. So, man kann sich quasi entscheiden, welchen, ich sage jetzt auch mal wieder dramatisch, Tod man stirbt. Man hat sich für das eine entschieden, vielleicht auch in der Hoffnung, Neuhaus nochmal so ein bisschen zu pushen. Das ist aber jetzt auch inzwischen so ein Verhältnis, wo ich sehe, dass von beiden Seiten so gar nicht die Impulse kommen, das hinzukriegen. Und trotzdem sehe ich auch die Gefahr, dass Neuhaus in 2 Jahren ablösefrei geht und irgendwie so 723 Minuten bis dahin gespielt hat. Das ist das eine. Willst du da kurz einhaken?
Nur ganz kurz ein Gedanke, weil ich dann auch ja immer wieder so mitbekomme, dass Fans so ein ganz großes Unverständnis bei Florian Neuhaus haben, auch gegenüber Gerardo Seoane, dass sie sagen, ja, der gibt ihm ja auch keine Chance, er setzt ihn nicht ein. Wenn man die Einsatzzeiten sieht, dann könnte man zu dem Schluss kommen. Aber, und das habe ich jetzt in den, weiß ich gar nicht, 7, 8 Saisons, die ich jetzt da irgendwie ein bisschen näher an der Bundesliga dran bin, dann eben doch auch sehr schnell gemerkt, ein Trainer wird immer die Mannschaft aufstellen, die ihm am Ende den größten Erfolg ermöglicht. Und wenn Gerardo Seoane der Überzeugung wäre, dass Florian Neuhaus diese Mannschaft weiterbringen würde, weil dann würde er ihn ja auch weiterbringen, weil als Trainer bist du ja auch nur ein Egoist, der vom sportlichen Erfolg abhängig ist und der eben auch sich selbst stärken will. Und wenn das alles so wäre, dann würde Florian Neuhaus spielen. Aber, und das ist jetzt auch nur mein persönlicher Eindruck, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass Florian Neuhaus für mich ein Trainingsweltmeister ist. Also, dass man da jetzt draußen steht und denkt, boah, der hängt sich da aber jetzt richtig rein. Das tut er sicherlich, das wird er zumindest sagen. Aber es ist auch nicht so, als würde ich da sagen, boah, krass, Florian Neuhaus, der hat jetzt so eine gute Trainingswoche, der muss jetzt für mich spielen. Und das ist nicht so.
Es gibt ja Wege von, ich finde das zum Beispiel jetzt Robin Hack immer bemerkenswert, wie der sich ja auch reingeackert und gearbeitet hat. Der kam ja auch nicht und war direkt Stammspieler, auch hat jetzt seine Minuten diese Saison gesteigert. Klar, da fehlte dann oftmals ein Backup, aber das sind so Spieler, finde ich, die auch einfach aus ihrem Potenzial alles rausholen. So, da würde ich ihm jetzt nicht vorwerfen, da ist was verschenkt. Aber da ist Neuhaus sicherlich auch einer, der lieber den Weg des geringeren Widerstandes geht. Also keiner, der sich einfach so aufdrängt, dass der Trainer, wie du sagst, gar nicht anders kann. Und dann sind wir beim zweiten Punkt, Thema Gehalt. Ich habe das mal nachgeguckt, also auch Thema Stagnation, was ja leider immer noch auch relativ stagniert bei Borussia sind die Gehaltskosten. Sprich, man hat die jetzt nicht super eingedampft, gemessen an ausbleibenden sportlichen Erfolgen, die also keine Europaeinnahmen bringen, die dafür sorgen, dass man in der Fernsehgeldtabelle abgerutscht ist, während andere mehr bekommen, weil ja, ne, das ja so gesteigert wurde über die Jahre. Ich habe einen Text gefunden, das war, glaube ich, Manager Magazin. Da ging es um die Saison 16-17 und einfach so, wie rentabel arbeiten die Vereine. Und da war die Überschrift sinngemäß, dass Borussia der rentabelste Verein der Bundesliga ist. Sie haben nämlich erstmal die höchste Rendite erzielt. Das war, ich glaube, 2016, das Geschäftsjahr war wahrscheinlich der Peak von allem, was das angeht, weil man einfach den Umsatz zum ersten Mal an die 200 Millionen gesteigert hat. Man hatte 3 Jahre vorher noch 90. Man ist also wirklich, hat sich verdoppelt innerhalb von 3 Jahren. Man hat den Rekordtransfer getätigt, Granit Xhaka. Man hat super damit eingekauft, um neue Werte zu generieren und so weiter. Man hat Champions League gespielt und man hatte aber bei 197 Millionen Umsatz nur 73,7 Millionen Personalkosten. Die Quote war also viel, viel geringer als jetzt, wo man also damals 37% des Umsatzes ins Personal, jetzt 53, also mehr als die Hälfte. In anderen Worten, um so eine gute Quote wie damals zu haben, mit den Ausgaben, die man jetzt tätigt, 98,5 Millionen, hätte Borussia 263 Millionen an Umsatz machen müssen, sprich 80 Millionen mehr, als man gemacht hat. Also ist da auch einfach ein Missverhältnis, dass, also damals war es halt mega, jetzt ist es irgendwie so Durchschnitt und ja, also natürlich, Fußballvereine neigen dazu, sehr viel ins Personal zu buttern, aber auch das ist ja ein Thema, was man unbedingt angehen muss diesen Sommer. Ich glaube auch, dass man das wollen würde, aber Stichwort Neuhaus, Friedrich und so weiter, es gibt einfach auch keine Garantien, das hinzubekommen. Und irgendwann ist man dann schon wieder an den Punkten, einfach mal durchzurechnen, ob es nicht billiger wäre, Spieler abzufinden und zu sagen, ja, da kommen wir einfach besser weg. Wir können irgendwie weiterkommen, haben nicht hier Leute im Training rumlaufen, die uns nicht mehr weiterhelfen. Aber das ist natürlich auch der, weiß ich, Worst Case des Managements.
Ja, und jetzt hast du da gerade ganz, ganz viele große Themen in einem angesprochen. Das ist ja, wenn man jetzt sagt, ja, wie viel waren 60, 68 Millionen mehr Umsatz?
80 Millionen mehr. 80, oh genau, Gott. Genau, wenn man, also ja, man hätte ja einfach sagen, Spieler für 80 Millionen verkaufen können.
Genau, und das ist ja vollkommen utopisch und es ist jetzt auch nicht so, als hätte Borussia so ein enormes Potenzial, dass man jetzt sagen kann, ja gut, nächstes Jahr, da werden wir 10 Millionen mehr bei den Sponsoren einnehmen und ach, unser Stadion ist ja so groß, da ist noch Potenzial, da haben wir jetzt noch mehr ausverkaufte Heimspiele und noch einen größeren Zuschauerschnitt. Nee, Borussia hat ja gerade einen neuen Schnitt aufgestellt und das ist der absolute Peak, da wirst du nicht mehr über Spiele einnehmen.
Ja, man könnte vielleicht noch Fans einschleusen beim VfL Wolfsburg, Gladbach-Fans, die da Mitglied werden und dann sich Karten im Gästeblock holen, dann könnte man die Gästeblöcke noch voller machen. Das ist ungefähr das einzige Steigerungspotenzial, das es beim Zuschauer noch gibt. Oder Preiserhöhungen natürlich.
Ja, und das wird auch nicht gelöst, wenn du am Spieltag 20.000 Bratwürste mehr kaufst, weil das ist dann auch nur der...
So viel saufen und essen können die Leute nicht. Genau. Das geht gar nicht, um das zu kompensieren, was man machen müsste, so quasi. Also, und es ist einfach ausgereizt.
Also können wir jetzt den Fans quasi sagen, ihr könnt nichts tun?
Ja, doch. Also ich glaube, jede Wurst hilft, aber naja, so wie gesagt, so viel Würste kann man nicht essen. Und das haben wir auch betont rund um die MV, dass in diesen nicht sportlichen Bereichen ja wirklich auch gute Arbeit gemacht wird. Da wird, glaube ich, auch rausgeholt, was geht. Man kann darüber reden, ob man nicht doch mal jetzt vehementer ran muss an den Stadionnamen, um einfach da so 3 bis 5 Millionen pro Jahr zu erzielen. Ja, darüber kann man reden. Aber ja, Infrastruktur und wie das da alles aussieht und läuft, das ist schon gemessen an Borussias Möglichkeiten gut. Es geht halt um den sportlichen Bereich, das Kadermanagement und so weiter. Ja, und da ist die Situation echt festgefahren. Ich glaube, die Gründe haben wir jetzt ein bisschen erörtert. Ich habe noch ein Anliegen, so was ich glaube ich nochmal, was euch dann als Fans auch hilft, so ein bisschen besser durch den Sommer zu kommen. Da geht es darum, wie viel Borussia eigentlich ausgeben kann im Sommer. Stichwort, also es ist ein bisschen BWLig jetzt. Ich bin ja nun auch kein BWLer, deswegen probiere ich es so einfach wie möglich zu erklären. Man denkt ja immer, also wir nehmen jetzt mal Kuitakua. Hanna, da würdest du ja denken, also du vielleicht auch, aber so ein Mann würde denken.
Frau,
Borussia kriegt 12 Millionen Euro an Tag X, der, glaube ich, sich nähert, aber auch noch nicht da ist. Stichwort Eintracht Frankfurt. Was würdest du meinen, was die meisten meinen, was jetzt passiert, wenn man 12 Millionen bekommt?
Ja, okay, die meisten meinen, das kriege ich ja dann auch mit im Umfeld. Gut, wenn Kuitakura für 12 Millionen geht, dann können wir doch jetzt einen Spieler für 6 Millionen und einen für 5 Millionen kaufen.
Genau, und 1 Million sind für irgendwie Instandhaltung des Borussia-Parks oder so. Aber einen großen Denkfehler hat man immer bei diesen Rechnungen. Also erstmal, Borussia stellt ja eine große Kalkulation für die Saison auf. Man weiß ja grob, was reinkommt. Das, klar, ist ein bisschen volatil, wie viele Trikots man jetzt genau verkauft und so weiter und wie viele Fans dann wirklich kommen und wie viele Heimspiele noch im Geschäftsjahr sind und. Aber das kann man ja berechnen so. Und dann sieht man erstmal wahrscheinlich ein Minus. So, und weiß, okay, um das zu tilgen, müssen wir natürlich anderweitig Geld verdienen. Naja, wir spielen nicht in Europa. Das Stadion ist voll und Fernsehgeld ist, wie es ist. Naja, dann bleibt ja nur Spieler zu verkaufen. So, dann kommt Geld rein. 12 Millionen beispielsweise, die gehen einfach voll in Transfererlöse in die Bilanz. Hat man verdient. Wenn man jetzt aber Geld ausgibt, ist es nicht so, dass beispielsweise man reinvestiert 10 Millionen in Spieler, dass das auch so in die Bilanz eingeht, sondern Spieler werden einfach über ihre Vertragsdauer abgeschrieben. Ja, sagen jetzt viele, Borussia-Spieler werden jetzt immer öfter abgeschrieben. Nee, ist jetzt das andere gemeint.
Wenn, dann Geld. Schreiben wir Spieler ab.
Ja, genau. Die werden bilanziell abgeschrieben, sagen wir es mal so. Das heißt, Beispiel, man holt jemanden für 10 Millionen, gibt ihm einen 5-Jahres-Vertrag, dann sind das jedes Jahr 2 Millionen, die abgeschrieben werden. Deswegen gibt es in dieser Jahresbilanz, wenn ihr bei der MV seid und diese schöne Tabelle bekommt, gibt es ja auch den Punkt Abschreibungen. Ja, das geschieht über die Vertragsdauer. Das wird gestreckt, wenn jetzt ein Spieler seinen Vertrag verlängert nach 2 oder 3 Jahren. Also ne, dann wird immer weiter abgeschrieben. Bei Player zum Beispiel ist immer noch irgendwas, was abgeschrieben wird, aber ist halt schon sehr viel abgeschrieben von den damals 23 Millionen. So, jetzt müsst ihr aber genau bedenken, dass das einfach ganz verschiedene Sachen auslöst auf der Habenseite und auf dem, womit man rechnen kann. Beispiel auch jetzt Thomas Schwanscherer. Da würde man ja denken, jo, bloß weg für was auch immer, 4 Millionen, dann hat man zumindest mal 4 Millionen. Aber Thomas Schwanscherer ist für rund 10 gekommen vor 2 Jahren. Da sind also noch 6 Millionen gar nicht abgeschrieben. Sprich, wenn man den jetzt für weniger verkauft, hat man einen Spieler abgegeben und hat aber in der Bilanz ein Minus, weil also das auf der Abschreibungsseite da höher ist als das, was man bekommen hat. Das müsst ihr wirklich im Hinterkopf behalten. Wenn das jetzt viel ist, hört euch die Stelle vielleicht noch 2-mal an. Sowas muss man wirklich im Kopf haben. Deswegen ist beispielsweise bei Schwanscherer, das haben wir auch schon mal skizziert, das bessere Szenario vielleicht, ihn auszuleihen, um zu hoffen, dass irgendwann er noch ein bisschen mehr Geld bringt, damit man diesen Verlust minimieren kann, verkleinern kann. Weil jetzt wäre es einfach bilanziell ein ziemliches Desaster, muss man sagen, ihn für irgendwie 4 Millionen zu verkaufen.
Ja, und um bei diesem Itakura-Beispiel vielleicht zu bleiben und bei den skizzierten 12 Millionen, wobei man da ja auch nie weiß, ob es am Ende auf einmal 12 Millionen Zahlung hinläuft, auf 3x4 oder auf 10 plus Bonus, das sind ja auch immer noch so Faktoren, aber auch da, das geht allen Vereinen so, das hat auch Borussia nicht exklusiv, aber da hat man ja dann auch schon 4,5 Millionen in Jens Castrop investiert, das muss man ja auch im Hinterkopf behalten, man hat Kevin Dix wahrscheinlich auch ein ordentliches Handgeld gezahlt, man ist da immer noch vor Steuern, also ja, dann bleibt von Itakura auch nicht mehr viel übrig, wenn du mich jetzt so fragen würdest, wahrscheinlich dann irgendwie 4-5 Millionen, die du dann vielleicht direkt investieren kannst.
Ich wurde am Wochenende gefragt, ob ich glaube, dass Borussia so 7-8 Millionen in einen wirklich sehr hochwertigen Ersatz investieren würde, wenn Itakura für 12 geht. Und also, so wie ich die Lage wahrnehme, kann ich mir das nicht vorstellen. Da glaube ich, dass man sagen wird, okay, die Hierarchie ändert sich ein bisschen, Dix, Elvedi, Stand jetzt ist er ja da, Chiarodia, und dann holt man halt einen jüngeren hinten ran wieder für, weiß ich, 2 Millionen. Das könnte man gut vertreten und dann hat man ja auch noch andere Baustellen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, gerade, dass irgendjemand für 12 geht und für 2/3 des Betrages jemand eingekauft wird. Also das würde nicht zu dem passen, nochmal, was vermittelt wird. Kann immer auch trotzdem so gehandelt werden, aber das würde mich einfach überraschen.
Ja, und solange da eben kein Verkauf konkret in Sicht ist, bringt es jetzt auch nicht, wenn wir hier irgendwie die Namen in der Gerüchteküche kommentieren oder liegt dir da irgendjemand besonders auf dem Herzen?
Nee, also wir haben jetzt, glaube ich, noch nicht über Igor Matanovic geredet, ne? Im Sturm.
Haben wir noch nicht, nee.
Das ploppte neu auf und so habe ich es auch bezeichnet, das ist bislang auch irgendwie das Realistischste im Angriff, weil er eben ausgeliehen werden könnte. Und Stichwort Schwanscherer, also das könnte man noch irgendwie vertreten, um zumindest diesen Kleindienstersatz hinzubekommen, was ja ne, unverschuldet hohe Priorität hat, da kann keiner was für. Das ist einfach auch sehr bitter, zumal Kleindienst einfach viel Geld hätte bringen können im Sommer, dann würden wir jetzt hier ganz anders reden, aber es ist, wie es ist. Genau, Igor Matanovic, Eintracht Frankfurt, 22 Jahre alt, ich will jetzt nicht sagen Typ Kleindienst, aber allein von der Statur und von dem, was er flankenmäßig verarbeiten könnte, sicherlich eher ein Ersatz. Ist die Frage, wie attraktiv das für ihn ist, die Aussicht zu haben, dass der eine ja dann irgendwann zurückkommt und wie er damit umgeht, aber aus, von Borussias Stelle gedacht und auch von der Eintracht, die einfach, glaube ich, für Matanovic keine Verwendung groß hat. Unter allen Gesichtspunkten ist das bislang so das Realistischste. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, nicht alle 39 Innenverteidiger durchgehen, die gehandelt werden.
Nee, aber am Beispiel Matanovic vielleicht noch kurz. Das ist ja so diese Situation Borussias einfach in diesem Sommer. Man ist darauf angewiesen, und das war ja jetzt auch nochmal dein Beispiel, ob du denkst, ein großer Transfer oder dann eher mehrere kleine. Man muss Spieler wirklich dann, Beispiel auch Robin Hack, Philipp Sander, für wenig Geld holen und hoffen, dass dann jemand wie Matanovic, wir können ja gerne bei dem Stürmerbeispiel bleiben, der es woanders halt einfach noch nicht geschafft hat, dass der dann aber in Gladbach in Anführungszeichen explodiert, also das Invest eben sehr klein, aber das, was dann rauskommt, sehr, 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 sehr groß ist, weil anders gibt es die wirtschaftliche Situation halt eben nicht her. Und ich glaube auch, dass man an einem Punkt ist, dass die Fans das langsam auch nicht mehr hören können. Aber ja, wir können ja auch nichts dafür.
Nö, genau, aber es ist, wir wollen ja auch gar nicht Borussia entlasten in irgendeiner Form. Oder ich meine, also die Gründe sind, wir haben jetzt die Gründe genannt und wer die dann verursacht hat, sind da auch immer noch unterschiedliche Themen, aber wollen jetzt nicht noch wieder quasi bei irgendwie Max Eberl holt Marco Rose 2019 einsteigen. Das haben wir ja durchgekaut und vieles davon, ne, habt ihr auch einfach auf dem Schirm. Aber ja, Borussia kann einfach quasi froh sein, dass ein Champions-League-Verein für einen talentierten Stürmer wahrscheinlich keine Verwendung mehr hat und man da zuschlagen könnte. So ist die Realität und ja, so ist die Realität, ist wahrscheinlich auch jetzt die große Überschrift für unseren Podcast gewesen, der schon 52 Minuten wieder lang ist. Und ich würde sagen, wahrscheinlich belassen wir es für diese Woche erstmal dabei, weil ja, gut, es gab einen großen sportlichen Erfolg, dem haben wir uns gewidmet und einen Transfer, aber man kann halt trotzdem sehr viel einordnen und genau, wenn ihr bei irgendwas Rückfragen und so weiter habt und so, ne, haut uns immer gerne an, schreibt uns eine Mail. Wir haben ein offenes Ohr und das ist wahrscheinlich jetzt alles nicht so, doch hoffentlich war es erhellend, aber jetzt nicht so erfreulich, was wir erzählt haben.
Eine Nur, Sache habe ich noch.
Ja.
Bevor,
ja.
Das, du klingst schon so richtig abschließend.
Ich bin abschließend, ja.
Okay, dann erstmal wollte ich noch sagen, geht zur U17 natürlich am Sonntag. Das haben wir euch am Anfang gesagt, warum es sich lohnen könnte. Was müsst ihr diese Woche noch wissen? U21-EM geht los mit Rocco Reitz und Lukas Ulrich. Erstes Spiel am Donnerstag um 21 Uhr. U19-EM geht los. Also irgendwie diesen Sommer ein richtiger Turniersommer. Mit Charles Herrmann und Yannick. Deswegen, das war eigentlich meine Grätsche. Am Sonntag um 17.30 Uhr DFB-Pokalauslosung.
Oh,
und ich sage, Gladbach spielt in der ersten Runde gegen Energie Cottbus. Und jetzt würde ich auch gerne einen Tipp von dir hören.
Boah, ich habe mich mit der Bundesliga nur beschäftigt, weil ich sage, da geht's los beim Hamburger SV, damit ihr es hier schon mal gehört habt, nach meinem Tipp letztes Jahr. Boah, dann nur weil es mir so schnell einfällt, sage ich jetzt Rot-Weiß Essen.
Oh, das wäre auf jeden Fall von der Reise her und von der Distanz kürzer und sicherlich auch eine heiße Nummer.
Ja. Aber Mensch, haben jetzt nur diesen Tipp untergebracht und würde ich sagen, jetzt machen wir den Deckel drauf.
Alles klar.
Hab eine schöne Woche. Bis dahin. Und es steht in den Shownotes unser Angebot 1999, ein Jahr RP Plus, inklusive natürlich aller Borussia-Berichte. Schaut euch das mal an, da sind auch Sachen verlinkt, wo ihr dann direkt drüber abschließen könntet. Also kleiner Werbeblock. Jetzt haben wir aber wirklich alles. Schöne Woche. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de